seinen Triumphzug in Jerusalem rein. Und dann am Karfreitag werden wir Jesus sehen, wie er ist am Kreuz. Und dann natürlich die Auferstehung. Und da wird Pastor Herbert dann am Ostersonntag dann das Wort auch bringen. Und Herr, wir segnen dein Wort. Sprich zu uns. Hilf uns, Jesus zu sehen, wie er ist. Öffne unsere Augen, Herr. Dafür danken wir dir, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Amen. Gut, dann lesen wir aus Markus Kapitel 8, ab Vers 22. Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antwortete ihm und sagte: Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm: Du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. So, ein sehr bekannter Abschnitt des Markus-Evangelium, dieses große Bekenntnis von Petrus in Caesarea Philippi. Und das ist interessant, dass von Bibelgeschichte her wissen wir, dass Johannes Markus seine ganze Info von Apostel Petrus bekommen hat. Alles, was er erlebt. Petrus interessiert nicht so über die Lehre und so. Es ist nur ein Bericht nach dem anderen. Wunder, Wunder, Wunder. Alles, was Jesus getan hat. Und dann kommt zu dieser Szene, wo er dann diese super Antwort gegeben hat: Du bist der Christus. Ist so mickrig im Vergleich zu Matthäus. Matthäus hat ja richtig im vollen Umfang berichtet, was er gesagt hat. Ja, in vollen sagte er ja: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Stimmt's? Aber hier ist fast so eine Verhöhnung der Heiligkeit Gottes. Du bist der Christus, so richtig lapidar drüber hinweg. Aber dann wirklich unglaublich, weil wir haben nicht die Zeit, das Markus-Evangelium zu gucken, aber dann lesen wir, dass diese Kontext der Verbindung zwischen diesem Blinden und dieser Aussage von Petrus doch irgendwas zusammenhänge. Und genau wie diese majestätische Glaubensbekenntnis des Petrus, das sollte auch dein und mein Bekenntnis sein. Stimmt's? Dass du Jesus Christus so siehst, wie er ist. Nämlich er ist der Gesalbte, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. So, wenn du liest in der Bibel, Kapitel 7, glaube ich, Jesus verließ diese Gegend von Dalmanuta, steht dort. Und dann, es war ja eigentlich nur Stress bei ihm, weil die Pharisäer griffen ihn ständig an. Er hat gerade Wunder vollbracht, Speisung der 4000. Und dann die Pharisäer wieder: Brauchen noch ein Zeichen, noch ein Zeichen, noch ein Zeichen. Sagen, wie viele Zeichen brauchst du noch? Und dann kamen sie in diese Gegend, Bethsaida. Bethsaida bedeutet eigentlich Dorf des Fischers. Ist dort eine Stadt, wo Herodes hat ja drei Kinder. Obwohl haben wir ja gesagt, er ist ja Gaga, er hat ja seine Frau umgebracht und so weiter und so, aber hat irgendwie geschafft, seine drei Jungs am Leben zu erhalten. Ja, das war ja der Herodes, der Jesus als Baby umbringen wollte, Herodes der Große, und dann hatte er drei Kinder, auch alle Namen Herodes. Ja, Herodes Achilleus und dann Herodes Antipas, der Jesus dann, wie sagt man das, nicht verurteilt, sondern bei seiner, bevor der Kreuzigung war ja Jesus vor Herodes. Herodes dann hat ihn ja irgendwas gebeten, was zu tun, aber er hat ja gar nicht gemacht. Und dann ist dieser Herodes Philipp. Und da ist dieser Herodes Philipp, der Tetrarch von Galiläa, hat diese Stadt gegründet, aber zur Ehre von Augustus. Deswegen ja Caesarea Philippi hat einfach diese Verbindung. Und da ist auch die Stadt, wo Andreas und Philippus und Petrus herkommen. Diese Stadt Bethsaida. Man denkt, ja, das ist ja sicherlich, weil Jesus ja in Galiläa viel getan hat. Aber das war genau die Stadt, wo Jesus getadelt hat, ja, gerade in Matthäus und in Lukas lesen wir, wehe dir Korazin und wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus oder in Sidon und in Sodom und Gomorra hier die ganze Wunderwerke bei dir getan hätten, da sind sie längst schon bekehrt. Aber ihr nicht. So. Das war nach Jesu Einschätzung, diese Stadt ist eigentlich ein Monument des Unglaubens. Ja. Jesus konnte nicht viel tun, weil einfach ja, in seiner Heimatstadt und so weiter und so fort. Und dann lesen wir hier eine Geschichte, wo die Menschen diesen blinden Mann zu Jesus brachten, dass er ihn anrühren sollte. Es gibt zwei Berichte in diesem Evangelium, nämlich Kapitel 7, diese Heilung von dem Taubstummen und diese Heilung des Blinden. Diese zwei Szenen, was in keinem anderen Evangelium berichtet wurde. Das waren die zwei Berichte, die nur in Markus Evangelium zu finden ist. Das ist eigentlich schon interessant, weil wenn bestimmte Autor eine bestimmte Begebenheit in seinem Bericht von Jesus aufgenommen hat, aber in keinem anderen Evangelium zu finden ist, das muss eigentlich bei uns eine Neugier auferwecken, würde ich sagen, weil er hat bestimmt was zu berichten. Er möchte uns etwas sagen. Ja? So deswegen, diese zwei Wunder ist wie Buchstütze, ja? Weil Jesus lehrt jetzt über Unglauben. Unglauben der Pharisäer und auch Unglauben seiner Jünger, lesen wir. Weil nach dieser Heilung von dieser Taubstummen, Speise wurde 4000, die Pharisäer griffen ihn an. Und dann kommt diese Szene, das Heilung des Blinden. Es geht um Klarheit, um Sehen. Ja? Und was auch interessant, was du vorhin gelesen hast, dass in keinem anderen Evangelium oder Bericht, weil normalerweise, wenn Jesus ein Wunder tat, passierte was? Sofort. Steh auf, Tote weg auf. Aber hier, in diesem Fall, brauchte dieser Mann die zweite Berührung. Second touch. Interessant, oder? Und fragst du, hängt das an Jesus? Hat er keine Power, dass er diesen Mann zweimal berühren muss? Da wollen wir herausfinden. Gesagt, warum, was vermittelt hier Markus? Was wollte er uns sagen? Warum er drauf besteht, dass Jesus ihn zweimal berührt? Ja? Wie gesagt, es geschah nicht sofort. Es ist eine Heilung im Prozess. Ja, wie gesagt, es ist nicht mangelnde Kraft von Jesus, sondern irgendetwas. Warum bedarf Jesus diese zweite oder doppelte Anstrengung, um diesen Mann zu heilen? Wollt ihr auch das wissen? Oder das ist so, also wenn ich Bibel lese, dann bin ich nur dann Neugier. Ne? Nochmal, sie kamen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Das ist auch wieder ungewöhnlich, weil normalerweise, wenn Jesus ein Wunder tut, dann ist dort vor Ort direkt offen und öffentlich. Nicht klammheimlich. Aber hier Er führte ihn einfach weg. Und erstmal auch wegen Berührung. Das ist auch eine interessante Stelle, weil hier baten die Menschen, dass er ihn anrühren soll, und zwar mit heilender Berührung. Und du weißt, dass er auch etwas tat, was auch schon das, was du vorhin gelesen hast, ne? Nämlich, dass er in seine Augen gespuckt hat. Schon interessant, ne? Weil du weißt ja nicht, ob der Sohn Gottes wirklich der Sohn Gottes ist, ja? Und der ist Markus hat nicht gesagt, dass er in seinen Händen gespuckt hat, ja, sondern er hat auf seinen Augen. Ja, ich weiß nicht, was ihr davon hält. Aber Jesus tat immer irgendwie in seiner Heilungsdienst die Verwendung von Spucke. Oder? Liest du immer wieder im Evangelium. Aber wie gesagt, in diesem Mann, er spuckt dann direkt in seine Augen und dann legt er die Hände auf. Kurz Moment wegen Handauflegung, weil Handauflegung ist für uns ja bekannt. Ne? Das lesen wir in der Bibel und Alt Testament und hier in unserer Mitte. Wenn du neue Pastoren oder jemand zum Dienst einsetzt, wird auch mit Handauflegung, weil das hier was sehr Biblisches ist, oder Krankensalbung, Jakobus Kapitel 5, haben wir ja gesagt, ruft die Ältesten, damit er Krankensalbung mit Handauflegung. Aber im Alten Testament wurde auch Handauflegung vollzogen. Es gibt drei Bedeutungen. Ich sag mal schon aber in schnellen Durchlauf, damit ihr versteht oder mitbekommen, was diese Bedeutung ist. Erstens zum Beispiel, Menschen legen die Hände auf Opfertier. Stimmt's? Sie müssen die Hände auflegen und da ist Weihe. Ich weihe und auch eine Übertragung von dem, was meine Schuld ist, auf dieses Tier und für Gottes Gebrauch. Es wird dann so eine Absonderung. Und dann auch im zweiten Fall eine Weihe von Priester, des Priester, dann der levitische Priester wurde eingesetzt. Das war auch mit Handauflegung. Und dann, drittens, als Abraham bei Melchisedek hat ihn gesegnet mit Handauflegung. Das ist eine Übermittlung von Segen, deswegen wollen wir. Aber im Alten Testament findest du nie die Verbindung von Handauflegung für Krankenheilung. Liest du kaum, fast noch nie. Jesus ist der Erste, der dann uns sozusagen beigebracht hat, wenn wir für die Kranken beten. Die Kranken wirst du die Hände auflegen. Krankenheilung. Das hat im Neuen Testament Jesus eine neue Bedeutung von Handauflegung bezüglich auf Heilung. Deswegen schön, dass du den Auftrag Gottes, dass du, wie gesagt, du bist nicht der Heiler, ja. Du musst nur deine Hand auflegen. Du musst nicht heilen. Er. Das Übernatürliche überlässt du Gott. Das Natürliche machst du. Du darfst die Hände auflegen auf Kranken und er übernimmt den Rest. Nicht umgekehrt, okay? Genau. Gut. Aber das war eine kurze Intermezzo hier. Und dann auch wieder das Ungewöhnliche passiert, nämlich, dass er ihn fragt: Siehst du etwas? Ja, in keinem Bericht lesen wir in Evangelien, dass er Menschen gefragt hat: Geht's dir besser? Ja, kannst du wieder besser laufen? Nee, das zwickt noch. Okay, dann nochmal, ne? Passiert sofort, nimm dein Bett und lauf und ja, die Taubstumme, blind, alles andere. Aber hier fragte er etwas, kannst du etwas sehen? Das ist ein bisschen schwierig in unserem Kontext, wenn du im Griechischen siehst, in diesem kurzen Abschnitt findest du 9 Verben bezüglich Sehen. Bei uns gibt es nur eins. Das ist deswegen, das ist der Umfang. Aha, das hat mit Sehen zu tun. Also anscheinend, Markus möchte uns etwas zeigen. Siehst du Jesus? Es geht um Sehen hier. Nicht nur ein paar Bericht, Heilung eines Blinden und das war's. Dann. Aber anscheinend möchte Jesus hier etwas beibringen. Auch seinen Jüngern beibringen. Weil interessant auch die Beobachtung, weil er antwortet und gesagt, siehst du etwas? Ja, ja, ich sehe Menschen wie Bäume. Also daraus können wir eine Schlussfolgerung nehmen, der Mann ist nicht vom Geburt an blind. Weil wie kann er sagen, dass er ist wie Bäume, wenn er noch nie Bäume gesehen hat. Das heißt, der ist irgendwie im Laufe seines Lebens dann hier grauer Star oder grüner Star und dann konnte er nicht mehr sehen. Aber hier ist dann einfach, ich sehe etwas. Ich sehe etwas. Das ist nicht mehr so dunkel, aber ist nicht klar. Und so wie gesagt, diese Heilung war noch nicht vollständig. Und der Mann konnte zwar sehen, aber immer noch kurzsichtig. Seine Sicht war trübe, seine Sicht war verschwommen. Ja, er konnte nicht den Unterschied zwischen Menschen und Bäumen sehen. Und dann Jesus legte ihm nochmal die Hände auf und dann war dann so klar und deutlich. Aber interessant, dass diese Aussage, als er aufblickte vorhin, das heißt, in dem Griechischen die Bedeutung, er kann dann von Weitem klar sehen. Das ist so klar. Das ist wie gesagt eine Öffnung, das nicht mehr trüb, nicht mehr so verschwommen, sondern klar sehen. Und dann sagte Jesus, geht nicht in die Stadt und erzähle es niemandem. Die Frage, warum brauchte Jesus zweite Berührung, um diesen Mann zu heilen? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht die Antwort. Die Bibel sagt uns nicht, warum. Aber wir können spekulieren oder Vermutungen. Nämlich, dass Jesus tatsächlich absichtlich das zu tun. Weil er kann alles tun, er muss nicht. Wir müssen Jesus sehen, wie er ist. Er ist der Sohn Gottes. Er kann alles tun, er kann heilen. Wir lesen in anderen Evangelien, er kann lesen. Es muss so sein, dass er in zwei Etappen heilen möchte, weil er seinen Jüngern auch und uns hier zeigen möchte, weil die Diskussion davor, das ist, wir haben nicht jetzt die Zeit, die vorherige, ihr wisst aber, dass Jesus sie gewarnt haben bezüglich Sauerteig der Pharisäer, stimmt's? Nach der Speisung der 4000, sie haben vergessen die Brote und dann Jesus hat ja gesagt, pass auf die Sauerteig der Pharisäer, und dann dachte, oh, jetzt hat Jesus uns getadelt, weil wir Brot vergessen haben. Und interessanter, Jesus sagte in Markus Kapitel 8, Vers 17 und 18, begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Und das ist ja genau Jesu Problem mit Pharisäern und auch mit seinen Jungs hier. Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr. Und seht nichts. Ohren habt ihr und hört nichts. Das sind genau diese zwei Wunder, die Jesus getan hat, die in anderen Evangelien nicht zu finden ist. Es geht um Sehen und Taubstummen und Hören. Interessant, oder? Dass Jesus sagt, hier genau da zwischen schiebt er diese Wahrheit, gesagt, Jungs, ihr habt das Problem, ihr habt zwar Augen und Ohren, aber ihr könnt nichts sehen und ihr kapiert nichts. Und das ist ja genau das Problem, dass Jesus seinen ganzen Dienst 3,5 Jahren, er wurde ja ständig angegriffen. Der Sohn Gottes wurde missverstanden. Die Menschen blicken wirklich nicht, wer er ist. Das macht ihn zu schaffen. Von der anderen will aber von seinen Jungs. Das ist ja das noch Schlimmere. Deswegen sagt er, kapiert ihr das nicht? Ja? Und genau wie diese Heilung, dieser Prozess der Heilung bei dem Mann, dass allmählich dann Stück für Stück dann die Klarheit von Dunkelheit zur Klarheit geführt wird. So möchte er seine Jungs eigentlich auch von dieser nicht sehen, dass sie allmählich dann klar sehen, wie Jesus ist. Ja, das ist diese Lektion, was er erteilen möchte bei den, ja. Zwar die Jungs sind ja nicht in völlige Finsternis, dass sie ja wirklich, aber die sehen nicht klar. Sie sehen trüb, verschwommen, wer Jesus ist. Ähnlich wie bei diesem Mann. Und dann diese Frage, habt ihr es nicht begriffen? Erkennt ihr immer noch nicht? Und dann langsam, dann Stück für Stück. Weil vielleicht kann man so sagen, seht ihr mich wie ich? Ja, ich sehe dich wie hier wandelnder Baum. Ich sage, nee. Du musst neu aufblicken und mich von Weitem sehen, dass du sofort erkennst, wer ich bin. Das ist, und dann kommen zu dieser Szene, das ist der Wendepunkt. Bei diesem Bekenntnis von Petrus, dann gesagt, ist interessanterweise, dass hier lesen wir dann gesagt, das ganze Buch Markus Evangelium ist in zwei Teile geteilt. Sein Dienst in Galiläa und dann danach. Caesarea Philippi ist der Wendepunkt. Von da an ist es wie ein Wechselkurs. 2,5 Jahre bis diese Sache und dann die nächsten 6 Monate in Schnelldurchlauf. Dieser Dienst. Caesarea Philippi, das ist aber eine wichtige, weil das ist diese nördliche Stadt, nördlich von See Genezareth. Und bitte nicht verwechseln mit Caesarea im Mittelmeer. Es gibt ja auch eine Stadt Caesarea im Mittelmeer und das ist komplett was anderes. Aber hier so etwa 25, 30 Meilen, 40 Kilometer nördlich von See Genezareth, liegt am Fuß von Berg Hermon. Wenn du googles, Caesarea Philippi, das ist ja auch eine interessante Gegend. Er heißt Paneas, weil dort findest du neben der Statue von Caesar auch eine Statue von dem Gott Pan. Und ihr merkt, wie bei Jesus die ganze Wahrung, als er in diese Gegend dann fragt, Jungs, was sagen die Leute über mich? Und ihr merkt dann gesagt, weil er wusste, wozu er gekommen ist. Und dann in diese Stadt, wo, wie gesagt, Herodes Philipp diese Stadt gegründet zur Ehre von Caesar und auch seinen Namen dann doch noch hier verbunden, dass er Caesarea Philippi. Ja, du, alle sagen, du bist Elia oder ja Prophet. Das ist ja ein interessanter Spielwechsel, weil normalerweise die Jünger fragten ja die Rabbiner, wie ja. So läuft ja der Unterricht durch Frage und Antwort. Aber dieses Mal wechselt er. Er stellt die Fragen und die Jungs müssen antworten. Was sagt die Leute denn? Was ist denn der News momentan? Ja, du bist der, du bist der. Und dann sagt Petrus, du bist der Christus. Matthäus 16 findest du diese Frage auch in einer sehr ausführlichen Form, aber hier nur ganz kurz. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in Matthäus 16. Und dann sagte Jesus, selig bist du, gesegnet bist du, Simon Barjona. Fleisch und Blut hat es nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Du bist der Christus. Du bist der Messias, sagt Petrus hier. Du bist der verheißene, gesalbte Gottes, der durch Prophezeiung von Anfang an, schon im 3. Kapitel von 1. Mose, ist diese Prophezeiung, dass der Sohn von der Frau den Kopf der Schlange zertreten wird. Es ist so gewaltig, ich muss Jesus sehen. Dass diese Offenbarung so klar ist, dass für endlich sozusagen, dass Petrus, ja klar, jetzt sehe ich, wie er ist. Ja? Gesegnet bist du. Und deswegen, ihr Lieben, weil manchmal, ich mache jetzt kurze Pause hier, wir denken immer, ah, hätte ich doch das und das. Wisst ihr, wenn du Jesus Christus als deinen persönlichen Herr und wenn du erkennst, dass er der Gesalbte und der Sohn Gottes ist, dass du ihn aufgenommen hast, Jesus sagt genau das Gleiche zu dir, gesegnet bist du. Weil für uns ist manchmal, ja, versteht ihr, was ich meine? Wir messen das nicht, wie gesegnet wir sind. Du kannst alle Dinge der Welt wegnehmen. Ja? Aber wenn du erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist in deinem Leben, die Bibel sagt, Jesus sagt zu dir heute Morgen, gesegnet bist du. Diese Wahrheit lernst du nie im Kindergarten. Diese Wahrheit hast du nicht von Social Media irgendwo gelernt, sondern mein Vater im Himmel gibt dir eine Offenbarung. Versteht ihr? Es ist so ein Segen, wenn du Jesus Christus erkennst an dem Tag, dass du Jesus angenommen hast, dass er für dich gestorben ist, dass er dich liebt. Deswegen gehen wir in dieser Karwoche wirklich mit diesem neuen Blick, Jesus zu sehen, wie er ist. Wenn du das glaubst, dann sagt Gott zu dir heute Morgen, selig bist du. Gebläst bist du, gesegnet bist du. Fleisch und Blut hat es dir nie offenbart, aber mein Vater im Himmel. Und dann eine berühmte Stelle, sagte Jesus, Jesus hat plötzlich den Namen von Petrus geändert. Du bist nicht mehr Petrus, du bist nicht mehr Simon, sondern du bist Petros. The Rock, ne? Also nicht Dwayne Johnson, The Rock. Du bist der Fels. Deswegen ist dieser Wendepunkt von dem Zeitpunkt an, Jesus sagt was? Und ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle wird ihr nicht was überwinden können. Nicht, dass die Sperre der Hölle nicht gegen sie geschleudert werden. Auch nicht, dass der Zorn der Hölle nicht gegen sie gerichtet wäre, aber dieses Tor der Hölle, was in der Antike die Verteidigungsmechanismus ist. Und jetzt sagt, ich baue eine Gemeinde, die offensiv ist. Und die Pforte, die Verteidiger, die können einfach gegen die Gemeinde nicht standhalten können. Und ich möchte, dass wir auch das verstehen. Hier, Jesus baut seine Gemeinde und die Gemeinde Jesu ist, hat eine Offensivpower. Wir können nicht als Gemeinde, wenn wir verstehen, wie Jesus ist, dann können wir nicht als Gemeinde passiv in Sparflamme-Modus gehen. Das ist nicht die Gemeinde, die Jesus baut. Auch nicht diese Gemeinde. Ich möchte aber in Anhalt, dass wir verstehen, eine Gemeinde, die wirklich offensiv ist. Nicht in Aktionismus, sondern wirklich in einem Verständnis Jesus baut seine Gemeinde, Jesus baut sein Reich, er ist der Sohn des lebendigen Gottes, denn wenn du mit der Offenbarung lebst, dann weißt du, dann sind wir als Gemeinde wirklich in Offensive. Er baut seine Gemeinde und wir werden Land für Land für Land gewinnen und die Pforte der Hölle, also die können nicht standhalten. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, was Jesus baut. Und er möchte, dass du und ich, dass wir gemeinsam uns einreihen und auch mitbauen, mitstreiten und nicht passiv da sitzen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also wenn du verstehst, was Jesus hier baut, dann musst du mitbauen. Ja? Und deswegen diese Bekenntnis einfach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wegen dieser Identität. Ja? Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Und dann ist dann hier ein Wendepunkt. Von da an, Jesus redet dann direkt danach. Und Jesus redet zum ersten Mal, dass er nach Jerusalem geht. Und um zu sterben. Ich kenne die Geschichte, Paulus tadelt ihn dann. Ja, geh hinter mich, Satan. Zum ersten Mal, Jesus redet öffentlich über seine Mission. Und das geht schnell. Wie gesagt, es sind nur 6 Monate. 2,5 Jahre hat er gebraucht. Von da an und dann geht's nach Perea und dann wieder zurück nach Jerusalem. Und nächste Woche werden wir über seinen triumphalen Einzug in Jerusalem. Aber nochmal, es geht darum, ja, wenn wir als Gemeinde unser Vertrauen an diese Identität von Jesus verlieren, ja, dann schadet nicht nur dieses äußere Erscheinungsbild von uns, für uns als Gemeinde, sondern es stört die Gemeinde in ihrem Fundament. Das Fundament, was Jesus baut, ist diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wenn wir das verlieren, dann, wie ich immer wieder gesagt habe, da können wir wirklich einpacken. Weil unsere Identität, es gibt keine Daseinsberechtigung für uns. Die einzige Daseinsberechtigung für die Gemeinde Jesu ist, dass es gebaut ist auf die Erkenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Kyrios ist, der Herr ist. Und deswegen dann sind wir da mit dieser, klar, er baut seine Gemeinde, er baut dich und mich mit einer sehr offensiven Ausrichtung, dass die Gemeinde Jesu die Pforte der Hölle überwinden werden. Dort, wo du bist, du kannst das überwinden, du kannst Menschen, ja, du tust nicht das Unmögliche, du tust das Normale. Kranken legst du die Hände auf. Du tust, Gott fragt nicht, was du nicht kannst, ja, nochmal, sondern was du kannst, was du hast. Und dann wirst du. Und deswegen mein Gebet heute Morgen, dass du einen klaren Blick hast. Zu sehen, dass du von ferne erkennen kannst, wie Jesus ist. Wie dieser Mann, der blickt da auf und erkennt, wer Jesus ist. So lass uns aufstehen. Keine Trübung mehr, ohne Verwirrung, ohne Unschärfe. Sondern klar sehen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir heute Morgen? Und Vater, das bete ich, Vater, dass du neue Klarheit schenkst. Hey, wir wollen nicht mehr verwirrt und ohne Peilung nicht verstehen, wer Jesus ist in unserem Leben. Dass diese Trübung der Augen ein für alle Mal entfernt wird, dass wir Jesus klar sehen, wie er ist. Das bete ich, Vater, für jeden von uns heute Morgen. Hilf uns, Jesus zu sehen.